ARD Sounds.
Grüne Gentechnik. Damit wird ein großes Versprechen verbunden, nämlich, dass wir die Ernährung der Menschheit sichern können. Und zwar trotz Klimawandel und nachhaltiger als bisher. Damit das Ganze aber nicht nur im Forschungslabor funktioniert, sondern auch auf dem Acker und das möglichst risikoarm, braucht es unter anderem gute Gesetzgebung. Die EU bekommt gerade eine neue Gentechnikverordnung. Um die wird allerdings ungewöhnlich heftig gestritten. Bis zuletzt gab's und gibt's Änderungsanträge. Warum? Welche Kritik gibt's? Auch von wissenschaftlicher Seite. Und ist die berechtigt? Das sind die Fragen, die wir in dieser Folge beantworten wollen.
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Hallo, ich bin Birgit Magira und diejenige, die sehr genau und kenntnisreich auf diese Gentechnikverordnung schaut, ist meine Kollegin Renate L. Schön, dass du da bist.
Hallo Birgit.
Bevor wir sortieren, was da drin steht, nochmal einen Schritt davor. Warum braucht es überhaupt eine Verordnung? Gab es bisher keine?
Doch, es gab eine. Die Gentechnikverordnung aus dem Jahr 2001 für die damals übliche Gentechnik. Aber der Europäische Gerichtshof hat 2018 entschieden, diese Verordnung ist auf die neuen Gentechnikmethoden nicht mehr anwendbar.
Mit neuen Gentechnikmethoden ist die sogenannte Genschere gemeint, oder?
Ja, so wird das oft genannt. Meistens geht es um diese CRISPR-Cas-Technik. Die basiert auf einem System, das bei Bakterien entdeckt wurde. Die wehren sich damit gegen Viren. Wie man das als Laborwerkzeug benutzen kann, das ist erst seit 2012 bekannt.
Und da gab es ja sogar den Nobelpreis dafür.
Ja, genau. Und das ist auch noch nicht so lange her, erst 2020. Aber jetzt sind diese Methoden eben schon in der Anwendung. Und allgemein spricht man von den neuen genomischen Techniken, kurz NGT oder neue Gentechnik. Und für die wurde eben seit einigen Jahren an der EU-Verordnung für Pflanzen aus neuen gentechnischen Verfahren gearbeitet.
Hier eine kurze Erklärung. Wie funktionieren diese neuen Gentechniken?
Bei den sogenannten neuen genomischen Techniken wird das Erbgut direkt verändert. Deshalb ist oft auch von Genome Editing, also Erbgutbearbeitung, die Rede, analog zur Textbearbeitung. Denn unser Erbgut kann man sich vorstellen wie einen Text, in dem alle Wörter drei Buchstaben lang sind. Jeder Satz wäre ein Gen. Das häufigste Werkzeug für diese Bearbeitung ist das sogenannte CRISPR-Cas-System, häufig als Genschere bezeichnet. Sie besteht aus zwei Teilen: einem Lotsen, der eine bestimmte Stelle im Erbgut sucht, und der eigentlichen Schere, die es an dieser Stelle zerschneidet. Im einfacheren Fall werden dadurch Reparaturmechanismen aktiviert, die aber manchmal Fehler machen. Und diese Fehler sind das Ziel. Stellen wir uns ein Gen vor als den Satz, der Bär ist alt. Dann würde daraus, wenn ein paar Buchstaben fehlen, der Bild. Der Satz verliert seinen Sinn. Übertragen auf ein Gen heißt das, ein bestimmtes Protein wird nicht mehr hergestellt. Das könnte ein Protein sein, das in Lebensmitteln oder Tierfutter unerwünscht ist. Oder das ein Krankheitserreger braucht, um die Pflanze zu befallen. Es ist auch möglich, durch gezielten Austausch von Buchstaben den Sinn des Satzes zu verändern. Zum Beispiel, der Bär ist tot. Dann wird ein Stoffwechselweg verändert, vielleicht ein anderes Protein hergestellt. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Man kann dem CRISPR-Cas-System ein Gen mitgeben, um es gezielt an einer Stelle einzubauen. Etwa ein Gen aus einer alten Sorte oder sogar aus der Wildform einer Pflanze. Dann enthält der Text einen weiteren Satz, also ein weiteres neues Gen, das die Pflanze zum Beispiel unempfindlich macht gegen einen Krankheitserreger. Dies wäre auch durch klassische Zucht möglich, die aber langwierig ist, weil man nicht steuern kann, welche Eigenschaften bei der Kreuzung zweier Sorten vererbt werden.
Klingt ja alles super präzise und auch vielversprechend, aber ob das dann immer so klappt, welche Probleme könnte es geben für Menschen, Tiere in Futtermittel?
Ja, also erstmal kann es sein, dass eine Pflanze gar nicht so gut wächst oder nur einen geringen Ertrag bringt, also für die Landwirtschaft uninteressant ist. Sie könnte auch gesundheitsschädlich sein, das ist aber nicht so wahrscheinlich. Es ließe sich gut untersuchen, bevor eine Pflanze auf den Acker kommt. Also zumindest würde sie dann so weit gar nicht kommen. Anders als ökologische Risiken, die sind nicht so gut zu erfassen. Es gibt natürlich Anbauversuche, aber da kann man nicht alle Eventualitäten von Boden und Wetter und so weiter austesten. Und für die meisten NGT-Sorten gibt es dann später kein Monitoring mehr, also keine Beobachtung im regulären Anbau. Das ist in der Verordnung nicht vorgesehen. Die können dann einfach angebaut werden, wie eine klassisch gezüchtete Sorte.
Aber warum muss das nicht beobachtet werden?
Also bei einem Teil der Pflanzen muss es nicht beobachtet werden. Die Verordnung unterscheidet zwischen zwei Gruppen, NGT1 und NGT2. Für NGT2-Pflanzen gelten tatsächlich strengere Kriterien, wenn auch nicht genauso streng wie für die alte Gentechnik. Das sind Sorten mit mehr als 20 genetischen Veränderungen. Also sowas wie die ausgetauschten Buchstaben oder die fehlenden Wörter. Und außerdem fallen in diese Gruppe alle Sorten, die unempfindlich sind gegen Herbizide, also Unkrautvernichtungsmittel. Und alle Sorten, die eine insektizide Wirkung haben, also giftig sind für Insekten. Diese beiden letzten Kriterien, die waren aber ursprünglich gar nicht vorgesehen in der Verordnung.
Du sagst ursprünglich, also vermutlich gab es dann Protest und es wurde nachgebessert.
Ja, es gab Protest von gentechnikkritischen Organisationen natürlich und auch vom Bundesamt für Naturschutz, das ja in Deutschland für eventuelle ökologische Auswirkungen von Gentechnik zuständig ist. Da arbeiten Expertinnen und Experten für die grüne Gentechnik und die haben einige kritische Berichte zu den ursprünglichen Kriterien veröffentlicht. Die jetzige Regelung, die ist auch interessant, weil man bei den Gentechnikregelungen in der EU bisher nur darauf geschaut hat, was im Erbgut verändert wurde, nicht welche Eigenschaften die Pflanze hat, was in manchen anderen Ländern wiederum das einzige Kriterium dafür ist, ob es eine Risikoprüfung geben muss oder nicht. Jetzt ist das in der EU eine Mischform bei der Regulierung.
Aber okay, lass nochmal festhalten. Wir haben diese zwei Eigenschaften, die ursprünglich, wo es hieß, naja, müssen wir nicht beobachten und dann Fachleute gesagt haben, doch, doch, müssen wir beobachten. Und zwar ist es, wenn Pflanzen giftig werden für Insekten durch Gentechnik. Klar, dass das ökologische Folgen hat, wenn harmlose Insekten sterben und wir haben eh zu wenig Insekten. Aber dieser zweite Punkt, was ist damit, wenn Pflanzen unempfindlich werden gegen Unkrautvernichtungsmittel? Warum ist das problematisch?
Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens, solche Sorten müssen mit einem bestimmten Herbizid gespritzt werden. Und das steht im Widerspruch zum Green Deal der EU, also so eine Art Umweltprogramm der EU. In dem Fall zu dem Ziel, weniger Pflanzenschutzmittel zu verwenden, generell. Und zweitens sieht man ja in Südamerika, wo die glyphosatresistenten Sojasorten angebaut werden, welche Folgen das haben kann.
Und zwar?
Mit der Zeit sind die Unkräuter durch die Dauerberieselung mit Glyphosat auch dagegen resistent geworden, dank zufälliger Mutationen. Da haben ein paar überlebt und die haben sich dann ausgebreitet. Um die zu bekämpfen, diese sogenannten Superunkräuter, braucht man jetzt viel mehr Herbizide. Und das hat erhebliche Folgen für die Umwelt und für die Menschen, die in den Anbaugebieten leben.
Da ging der Schuss nach hinten los, deswegen braucht es wirklich strengere Kriterien. Aber was heißt es konkret, strenger?
Für diese NGT2-Pflanzen, da gibt es dann eben eine Risikoprüfung, eine Kennzeichnungspflicht für Futtermittel oder Lebensmittel mit solchen Pflanzen und Dokumentationspflichten für die Rückverfolgbarkeit vom Produkt bis zurück auf den Acker.
Also nochmal, du hast gerade die Prüfkriterien beschrieben für diese strengere Gruppe NGT2. Die NGT1, für die gelten diese Kriterien dann nicht.
Nein, da gelten sie nicht. Da sagt man, es sind maximal 20 Veränderungen im Erbgut und es gibt noch eine zweite Regel, maximal 3 in einem Gen, das die Bauanleitung für ein Protein liefert. Dafür gelten die Sicherheitsregeln nicht.
Diese Zahl 20 klingt so ein bisschen willkürlich oder gibt es da einen wissenschaftlichen Hintergrund?
Die klingt nicht nur willkürlich, die ist willkürlich. Für die Zahl gibt es keine sachliche Begründung. In einer wissenschaftlichen Veröffentlichung kritisiert das Bundesamt für Naturschutz, dass dieser Schwellenwert auf zu stark vereinfachten und unwissenschaftlichen Annahmen basiert, weil alle Mutationen als gleich wahrscheinlich betrachtet werden. Das heißt, der sogenannte Mutational Bias wird außer Acht gelassen, dass eben nicht alle Mutationen gleich wahrscheinlich sind. Zwar kann es auch durch Zufall passieren, dass Buchstaben wegfallen oder vertauscht werden, aber im Labor kann man Veränderungen dieser Art erzwingen, die durch Zufall nicht passieren würden. Das wird nicht beachtet in der Verordnung. Und solche Veränderungen, die man erzwungen hat, die können Nebenwirkungen haben, die schwer einzuschätzen sind.
Die neue Gentechnikverordnung der EU. Wir suchen in dieser Folge Antworten auf die Frage, warum wird da bis zuletzt gestritten, was sehr ungewöhnlich ist für so eine Verordnung? Warum gibt es da immer wieder Nachbesserungsvorschläge und so viel Kritik? Renate, ich verstehe es mittlerweile. Also das klingt nach einem vernichtenden Urteil über diese Regelung.
Ja, also immerhin hat dieses vernichtende Urteil ja zu Nachbesserungen geführt. Ursprünglich wären ja auch Pflanzen, die giftig sind für Insekten oder unempfindlich gegen Herbizide, in diese Kategorie NGT 1 ohne Prüfung gefallen. Aber, und das ist noch ein weiterer Kritikpunkt, die ganze Regelung konzentriert sich auf Gene, die Proteine kodieren, also die Bauanleitung liefern für Proteine. Dabei können auch Gene einen starken Einfluss haben, die für die Steuerung von Stoffwechselprozessen zuständig sind. Und mit sogenannten RNA-Interferenzen kann man Gene stumm schalten. Oder mit Mikro-RNAs kann man Gene aktivieren. RNA, das ist sowas Ähnliches wie eine vereinfachte DNA. Aber diese Mikro-RNAs oder RNA-Interferenzen, mit denen erzeugt man keine Mutationen, also dass der Erbguttext verändert wird. Und deswegen fallen diese Veränderungen nicht unter die Kriterien der Verordnung.
Also auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Was du gerade beschrieben hast, das sind lauter Pflanzen aus dieser NGT1-Gruppe. Und das bedeutet, die bekommen alle keine Risikoprüfung, kein Monitoring, keine Kennzeichnung, keine Rückverfolgbarkeit, richtig?
Richtig. Und deshalb werden die Firmen versuchen, immer unter dieser willkürlichen Grenze 20 Veränderungen zu bleiben, damit sie ihre Pflanzen ohne teure Zulassung auf den Acker bringen können. Das können über 90% der Projekte sein, die sowas planen.
Das muss ja jetzt per se noch nicht gefährlich sein. Trotzdem, was wären die Risiken?
Im Wesentlichen die unkontrollierte Ausbreitung oder die Vermischung mit verwandten Wildpflanzen, die ja auch Unkräuter sein können. Und was wohl noch bedenklicher ist, es können auch Wildpflanzen mit NGT verändert werden, also mit neuer Gentechnik.
Hast du ein Beispiel?
Ja, Rotklee zum Beispiel. Den sieht man zurzeit auf den Wiesen mit den violetten Blüten. Das ist eine Wildpflanze, der spielt aber im Grünland für Wiesen, auf denen Futter geerntet wird, eine wichtige Rolle. Auch weil Klee Stickstoff aus der Luft sammelt. Da gibt es im Moment keine konkreten Projekte oder es sind zumindest keine bekannt. Ein anderes Thema sind Algen. Da gab es Überlegungen, wie man den Nährstoffgehalt verändern könnte, um Tierfutter damit anzureichern. Es geht also darum, gentechnisch veränderte Pflanzen ohne vorherige Risikoprüfung in die Umwelt zu bringen. Und das widerspricht dem Vorsorgeprinzip, der ein Kernbestandteil aller Regelungen in der EU ist.
Kannst du das mal kurz erklären, Vorsorgeprinzip?
Das besagt, man wartet nicht erst, bis ein Schaden eingetreten ist, sondern wenn es die begründete Sorge gibt, dass es zu Schäden kommt, prüft man erst, ob tatsächlich ein Risiko besteht.
Nach allem, was du bisher erzählt hast, da stehen doch die Rechtsanwälte schon in den Startlöchern, da wird es doch eine Klage geben oder sogar mehrere?
Damit rechne ich. Und solche Klagen, die können aufbauen auf einem Rechtsgutachten im Auftrag des Bundes Ökologischer Lebensmittelwirtschaft, das klar sagt, die Verordnung verstößt gegen das Vorsorgeprinzip. Und es sagt zweitens, die Verordnung verstößt auch gegen ein völkerrechtlich verbindliches UN-Abkommen, das Cartagena-Protokoll zum Umgang mit gentechnisch veränderten Organismen. Und dieses Cartagena-Protokoll, das besagt, dass es für diese gentechnisch veränderten Organismen immer eine einzelfallbezogene Risikoprüfung geben muss. Aber die EU sagt, NGT1 ist ja irgendwie nicht Gentechnik, weil die vom Prinzip her auch durch Zufall entstehen könnten, diese Pflanzen. Was ja nicht stimmt, weil man im Labor was erzwingen kann, was durch Zufall nicht passieren würde. Und weil es die anderen Methoden gibt, um Steuerungsgene zu beeinflussen.
So, wir haben bisher, und zwar völlig zu Recht, über die Risiken gesprochen, der neuen grünen Gentechnik. Aber da steckt ja auch viel drin. Ich habe es anfangs schon angedeutet. Also nicht umsonst will ja die Verordnung auch vieles ermöglichen. Denn man sagt, wir wollen Pestizide vermeiden. Die Pflanzen sollen resistent werden gegen Krankheiten. Die sollen Dürre aushalten. Die sollen ja den Klimawandel irgendwie ausgleichen. Oder zumindest sollen Erträge erhalten oder vielleicht sogar gesteigert werden, oder?
Ja, das sind die Argumente für die neue Gentechnik, aber es lohnt sich da einen Blick auf die jährliche Liste der Züchtungsprojekte weltweit, bekannt als Gelinski-Liste, nach der Autorin, die sie im Auftrag des Schweizer Bundesamts für Umwelt zusammenstellt. Da kann man dann nachlesen, an was geforscht wird. Häufig sind Resistenz gegen Krankheiten, höhere Erträge, Herbizidresistenz oder höhere Mengen bestimmter Inhaltsstoffe. Von 89 Projekten, die sie aufgelistet hat, beschäftigen sich 3 mit Dürretoleranz. Das sind 2 Sojasorten und 1 Paprikasorte.
Und du sagst Projekte, also das ist noch in der Forschung, das ist noch nicht auf dem Acker, aber wir könnten ja mal in eine andere Weltregion schauen. In den USA zum Beispiel gibt es keine strengen Regeln für Gentechnik. Und da müssten ja jetzt schon längst ganz, ganz viele dieser Pflanzen wirklich wachsen. Wie sieht's dort aus?
Ja, leider geht's eben dann doch weder so schnell noch so leicht. Eva Gilinski forscht ja seit Jahren dazu und sie schreibt, Eigenschaften, die im Labor oder im Gewächshaus funktionieren, führen nicht zwingend zu den erwünschten Ergebnissen auf dem Acker. Und tatsächlich sind weltweit erst 3 solcher Pflanzen im Anbau.
Warte in Worten, 3. Okay, welche 3?
Ja, das sind 2 herbizidtolerante Maissorten in den USA und die sind noch dazu transgen, also mit artfremden Genen ausgestattet, fielen also in der EU unter die Zulassungsregeln und das ist eigentlich auch nicht das, was man üblicherweise mit neuer Gentechnik verbindet, also mit Genschere und nur mal schnell den Text ändern. Und dann als 3. eine Tomate in Japan, bei der ein natürlicher Inhaltsstoff mit schlaffördernder und blutdrucksenkender Wirkung angereichert ist.
Also das klingt schon sehr viel mehr nach Designgemüse und industrialisierter Landwirtschaft als nach, ja, wir wollen jetzt die Menschheit ernähren, wir wollen die Welternährung sichern und am besten nachhaltig. Das steckt da ehrlich gesagt bisher so gar nicht drin. Aber lass uns doch nach vorne schauen, Renate. Was ist denn wirklich in der Pipeline? Was ist geplant auch bei uns? Was könnte kommen?
Tja, da sieht's dann leider auch nicht anders aus. Da lohnt sich ein Blick auf die Eigenschaften der 15 Pflanzen, die möglicherweise, nach Einschätzung von Eva Gilinski, in den nächsten Jahren auf die Äcker kommen könnten. Also das ist 3-mal Herbizidtoleranz, 3-mal Krankheitstoleranz, 2-mal Dürretoleranz, 2-mal Eigenschaften für den erleichterten Anbau, ansonsten veränderte Nährstoffzusammensetzung, eine Banane, die nicht braun wird und eine Wassermelone als Süßstoff. Und ob die sich dann alle wirklich bewähren, weiß man auch noch nicht. Es geht also einiges in Richtung Designerpflanzen für westliche Industrieländer. Und hauptsächlich wird an Soja, Mais, Reis und Weizen gearbeitet. Also an den meist angebauten Pflanzen weltweit. Irgendwelche Gemüse, die die Menschen in Afrika als Grundnahrungsmittel haben oder sowas wie Maniok, kommt da praktisch nicht vor.
Aber ich höre auch raus, also diese neuen Gentechniksorten auf den Äckern der EU wird es die offenbar nicht so schnell geben.
Nein, in den nächsten Jahren nicht. Aber es kann natürlich sein, dass die Firmen mit der Zeit dazulernen und deutlich mehr anbaugeeignete Pflanzen auf den Markt bringen. Und dann kommen die Probleme mit der Koexistenz. Den Begriff kennt man schon von der alten Gentechnik. Und jetzt ist ja das Problem, die NGT1-Sorten müssen nicht angemeldet werden, wie die Pflanzen mit der alten Gentechnik oder NGT2. Also weiß niemand, wo die wachsen. Wenn sich so eine NGT1-Sorte im Freiland mit einer Sorte ohne Gentechnik auf dem Nachbaracker vermischt, wäre das ein großer Schaden für Landwirte, die ohne Gentechnik arbeiten wollen. Und vor allem für Biolandwirte, die ihre Ernte dann nicht mehr als Bioware vermarkten könnten. Aber wer zahlt den Schaden?
Sind das diese Fragen, die jetzt mit dazu beigetragen haben, dass die Verhandlungen sich ja ewig in die Länge gezogen haben zu dieser neuen Gentechnikverordnung? Ursprünglich war die Abstimmung für Mai geplant. Wir sind jetzt am Dienstagnachmittag, 16. Juni, sitzen wir im Studio und die Abstimmung ist immer noch nicht. Woran genau lag es jetzt, dass es so lange gedauert hat?
Ja, es gab bis zuletzt so viele Änderungsanträge wie sonst nicht üblich in dieser Phase einer Gesetzgebung in der EU. Da ging es zum Beispiel um die Kennzeichnung von Lebensmitteln aus NGT1-Pflanzen. Die war nicht vorgesehen. Es wurde auch beantragt, dass Pflanzen, die sich unkontrolliert ausbreiten könnten in der Umwelt, nicht als NGT1 eingestuft werden sollen. Und Abgeordnete, die eigentlich der neuen Gentechnik nicht abgeneigt waren, wurden erst spät auf die Frage der Patente aufmerksam. Durch Proteste von Bauernverbänden und kleinen Pflanzenzuchtunternehmen. Denn in der EU gilt ja eigentlich das Züchterprivileg. Das heißt, mit jeder Sorte auf dem Markt kann man eigene neue Sorten züchten, ohne dass man irgendwas bezahlen muss dafür. Aber für die neuen Gentech-Sorten sollte das nicht gelten. Wer mit denen züchten will, muss Lizenzgebühren zahlen. Das war so vorgesehen. Und das ist ein Problem für die kleinen Firmen oder für die Forschung. Und dann gibt's ja auch da das Koexistenzproblem, also die unbeabsichtigte Vermischung, die dann zu Lizenzgebühren führen könnte.
Abstimmung im Plenum im EU-Parlament ist morgen, also von uns aus betrachtet, 16. Juni, Aufzeichnung, ich habe es schon gesagt. Kannst du noch mal, Renate, bitte auf den Punkt bringen, was die, ja, vielleicht bisher immer noch nicht ganz gelösten Problempunkte in dieser neuen Gentechnikverordnung sind?
Also für mich ist das zentrale Problem, dass es eine Regelung ist über eine neue Technologie, die ja sehr schnell aus der Grundlagenforschung in die Labors der Züchtungsfirmen kam. Aber die Entscheidung, einen großen Teil der mit dieser CRISPR-Cas-Technologie veränderten Pflanzen nicht als gentechnisch verändert zu behandeln, die basiert auf einem unwissenschaftlichen, willkürlichen Schwellenwert, diese 20 Veränderungen im Erbgut. Damit verstößt sie nach einem Rechtsgutachten erstens gegen das Vorsorgeprinzip und zweitens gegen ein UN-Abkommen zur Gentechnik. Deshalb rechne ich fest damit, dass es Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof geben wird gegen diese Verordnung. Auf der anderen Seite gibt es aber bislang auch keine Sorten, die unter die NGT1-Regelung fallen, also ohne Zulassungsverfahren angebaut werden könnten. Weil die Versprechungen zur neuen Gentechnik, dass man ganz schnell tolle neue Sorten züchten kann, bisher nicht eingelöst wurden. Insofern ist immerhin nicht zu befürchten, dass solche Pflanzen innerhalb der nächsten Jahre in der EU wachsen könnten.
Renate L. mit einem Deep Dive in die neue Gentechnikverordnung der EU. Wichtiges aus Wissenschaft und Forschung passiert eben nicht nur im Labor, sondern auch bei politischen Entscheidungen, zum Beispiel in Brüssel. Danke, Renate.
Gerne.
Und danke euch fürs Zuhören bis hierher. In den Shownotes findet, wer mag, unter anderem auch eine IQ-Folge, auch nochmal von Renate, speziell zu der Frage, ob grüne Gentechnik wirklich ausgleichen kann, was der Klimawandel durch Dürren, Hitze und so weiter anrichtet auf dem Acker. Ich bin Birgit Magira und ich freue mich, wenn wir euch wieder was Interessantes, Nützliches liefern konnten. Dann gerne Abo dalassen, weiterempfehlen. Freut sich auch immer das ganze IQ-Team. Bis bald.